Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Egal ob in Gegen die Wand oder Soul Kitchen oder Aus dem Nichts, Regisseur Fatih Akin erzählt in seinen Spielfilmen häufig von den Problemen und Krisen von Migranten in Deutschland. Und sein neuester Film Rheingold schließt da direkt an, denn die Grundlage des Films ist die Autobiografie des Rappers Khata, der eigentlich Jiwar Hajabi heißt und als Sohn iranischer Kurden Mitte der 1980er Jahre in die Bonner Bundesrepublik geflüchtet kommt. Dort gerät er in kriminelle Milieus, muss sich durchsetzen, beginnt zu dealen und ist immer wieder auf der Flucht vor der Polizei.
In Stuttgart gibt es einen Goldhändler. Die kaufen Zahngold an.
Und wie viel Gold sprechen wir?
Was hast du schon wieder angerichtet?
Maris?
Wie sollen wir das machen? Im Knast ein Album aufnehmen.
Flashbacks, Flucht endet, wo alles begann. Nur dieses Mal, wenn ich rauskomme, bin ich wohl ein anderer Mann.
Nach einem Überfall auf einen Goldtransporter, der ihn dann lange ins Gefängnis bringt, beginnt Jiwas zweite Karriere, die des Rappers Khata. Fatih Akin erzählt jetzt diese Aufstiegsgeschichte eines Gangster-Rappers als Epos mit vielen Genre-Elementen und ich konnte vor der Sendung mit dem Regisseur sprechen und wollte von Fatih Akin zunächst eigentlich wissen, was denn sein persönliches Verhältnis zum deutschen Gangster-Rap überhaupt ist.
Ich habe den Deutschrap, also den Gangster-Rap eigentlich mit dem Film entdeckt. So, das ist an mir vorbeigegangen. Und als ich die Biografie gelesen habe, war es nicht der deutsche Gangster-Rap, der mich da angezogen hat. Das war jetzt auch nicht so meine Vision vom Film, so jetzt so Bushido Part 2 zu machen oder so, sondern es war das spektakuläre Leben von Jiwar Hajabi. So, ne? Das, was der erlebt hat, seine erste Erinnerung und so an Flucht und Vertreibung und dann daraus Oral History zu machen, aus dem Gefängnis heraus, das waren die Dinger, die mich so interessiert haben. Und zur Recherche habe ich natürlich mich so mit Deutschrap, Gangsterrap zugeballert. Also ich trenne halt zwischen Gangsterrap und jetzt sowas wie Beginner oder Fettes Brot oder sowas, das ist was anderes. Es ist eher Pop. Ich weiß, es gehört zu Hip-Hop, aber es ist so die poppigere Form. Aber Gangsterrap, das ist ja Oral History eigentlich, ne? Wo es so wahnsinnig viel um Authentizität auch geht und so. Und heute kann ich sagen, es gibt so 2, 3 Künstler, die habe ich richtig so durch die Arbeit an dem Film, durch die Recherche an dem Film so lieb gewonnen. So Enno, würde ich mir jede Platte von kaufen. Haftbefehl, vor allem die beiden. Da gibt es noch mehr. Ich würde mir auch eine Platte von Capital Bra kaufen, einfach weil es authentisch ist. Also so, es hatte auf jeden Fall so ein Versöhnungs- und Entdeckungscharakter für mich.
Ich finde es ja interessant, dass Sie sagen Oral History. Das ist ja wirklich so, dass viele dieser Rapper, natürlich auch Khata, ihre Geschichte rappen. Also das, was sie kennen, was sie erlebt haben. Ist das so eine Verbindung zu Ihnen als Geschichtenerzähler, der ja auch von sich selbst erzählt? Sie sind ja Autorenfilmer. War das auch neben der Lebensreise Ihrer Hauptfigur auch etwas, was Sie als Geschichtenerzähler, als Filmemacher quasi dazu ermuntert hat, diesen Film zu machen?
Ja, ich habe so eine große Identifikation sehr früh begriffen. Also so, die rappen, die erzählen von sich. Ich erzähle vielleicht weniger von mir als aus Beobachtung. So, ne? Also ich reflektiere, indem ich beobachte. Aber beide, also jetzt so sowohl Deutschrap als auch jetzt so meine Biografie oder Khatas Biografie und meine Biografie, wir kommen beide halt aus sozialen Brennpunkten. So, ne? So, wenn ich ein Klischee benutze, wir kommen beide aus dem Ghetto. So, ne? So, das war auch ähnliche Architekturen tatsächlich, wo er aufgewachsen ist und wo ich aufgewachsen bin, zu anderen Zeiten, zu anderen Jahrzehnten, in anderen Städten, aber so bestimmte Sachen waren einfach ähnlich und wir haben beide halt aus der Reflexion heraus ein Geschäft gemacht, also beide unterhalten wir. So, und das war so natürlich auch so die Verbindung, so, ne? So die Brücke, die ich zu ihm schlagen konnte.
Der Film beginnt ja eigentlich zunächst mit der Geschichte seiner Eltern. Ja, das sind iranische Kurden, die dann fliehen müssen nach der Revolution von Khomeini über den Irak. Da ist viel Zeit, das inszenieren sie auch sehr intensiv, wie ich fand, auch sehr aufwendig. Was war Ihnen da wichtig, dass diese Vorgeschichte von Khata, seiner Eltern letztendlich, was ja auch Individuen sind, nicht wahr? Also der eine Komponist, die andere im Orchester, sind ja auch Künstler auf der Flucht.
Also da sind so mehrere Sachen, die sich angeboten haben. Als allererstes ist, der Film ist eine Charakterstudie. So, also es ist so ein, wie heißt das, Character-Driven Drama oder sowas, ne? Und da willst du ja die Figur verstehen und warum ist die so? Warum spricht die nicht, wenn die Figur gefoltert wird? So, ne? Hat die Figur einfach dickere Eier oder was? Ja, also keine Ahnung, ist das Superman, den kannst du foltern, so viel du willst. Der redet nicht, der macht sich gerade. Oder ist es so, dass er eine Mutter hat, die mal gefoltert worden ist vom Khomeini-Regime, so dass sie halt sagt, wo die kurdischen Peschmerga sind und sie nicht geredet hat und hat sie das vielleicht von ihm geerbt oder übernommen? Und hat er vielleicht das Talent oder das Künstlerische vom Vater übernommen? Und das fand ich eigentlich viel, viel spannender und viel interessanter und viel glaubwürdiger. So, also woher kommt diese Kraft? Sie kommt von der Mutter. Und woher kommt das Talent? Es kommt vom Vater. Und deswegen habe ich, um die Figur des Ratars besser zu begreifen, so weit ausgeholt. So, ne? Also hätte man es ökonomischer machen können, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also es provoziert ja auch Bilder. Und ich finde es halt immer aktuell. Also jemand muss A verlassen und in B eine neue Heimat finden oder eine neue Existenz aufbauen. Das ist ja eigentlich ein bisschen so ein Thema in all meiner Arbeit. Also da gibt es Ausnahmen, vielleicht bei Chick und bei Der goldene Handschuh. So, aber selbst da gibt es so Berührungen, ne, wie der griechische Nachbar oder die Figur des Chick selbst. So, ne, also so, das ist immer etwas, was mich fasziniert oder interessiert oder wo es so einen gewissen Magnetismus zu gibt.
Es ist ja auch die Anwesenheit der Eltern in dem Moment bei Hattar oder in seinem Leben, wo sie nicht mehr da sind, wo er geht. Der Vater geht von sich aus, weil die Familie verlässt, aber Hattar verlässt auch irgendwann seine Familie, weil er dann in das Gangstermilieu letztendlich wechselt. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass die Eltern da sind, in ihm, bei ihm.
Also es gibt so ein Mantra oder so eine Beobachtung, das ist so, man entfernt sich von so einem Punkt im Leben, man startet an so einem Punkt und will sich eigentlich nur von diesem Punkt entfernen. Die Eltern oder die Religion, wo man herkommt oder was auch immer. Und man geht weg und man geht weg und man geht weg und merkt irgendwann, dass man an diesem Punkt wieder angekommen ist. Und das fand ich eben faszinierend an dieser Geschichte. So, ne? So, es beginnt als Familienfilm so, und es verliert sich dann und findet aber als Familie wieder im Gefängnis, und er hat später selbst eine Familie, ein Ende.
Ich fand ein Motiv sehr interessant, und zwar das Motiv der Hände, weil sie zeigen ja häufig Künstlerhände, der Vater, der dirigiert, die Mutter, die ein Instrument spielt, Hattar, der am Klavier sitzt. Das sind ja Hände, die Kunst machen. Und diese Hände werden dann irgendwann, ja, müssen zur Waffe greifen, die Eltern zum Beispiel. Oder Hattar prügelt sich dann, hat auch Gewalt. Ich fand das sehr interessant, dass die Hände, die zur Kunst da sind, zu etwas Schönem, sich dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes eher schmutzig machen müssen.
Hände sind schon faszinierende Dinger, ne? Also auch so, wie Hände überhaupt gebaut sind, ne? Also jetzt so, wenn man die ja so aufmacht, aus wie vielen Knochen die bestehen, ne? Und aus wie vielen Sehnen und kleinen Muskeln und sowas. Und ja, klar, also so richtig geschnallt habe ich das aber erst, als wir diese Prügelszenen gedreht haben. Wir haben die sehr früh gedreht, diese Prügelszenen. Das war somit das allererste, was wir gemacht haben, ne, bei den Dreharbeiten, diese ganzen Hauereien. So, ne? Also in der ersten Woche gab es auch nur so Knochenbrüche und Platzwunden und so. Und erster Drehtag, der Junge, also Elias, der den jungen Ratar spielt, boxt mit seinen nackten Händen gegen diesen Sandsack und seine Hände platzen alle auf. Und ein paar Tage später ist er am Klavier mit diesen aufgeplatzten Händen. Und da habe ich das genau gesehen. Ich dachte, ey, das ist ein Motiv. Ja. So, ne, so dass die, naja, diese Doppeldeutigkeit, ne, dieses Tag und Nacht, dieses Yin und Yang, so was es halt auch ist. Ne? Ja.
Kann man denn sagen, dass das Leben von Hattar in Deutschland eine Aufsteigergeschichte ist?
Es ist eine Aufsteigergeschichte. Das kann man auch durchaus als Genre so kategorisieren. Aber es ist eben eine Aufsteigergeschichte mit vielen Wendungen und Sackgassen und Labyrinthen und Kurven und man muss wieder zurück und steinig. Also eine Aufsteigergeschichte mit vielen, vielen Hindernissen. Also dass sein Leben zeigt, dass es wird dir einfach nichts geschenkt. Es werden dir einfach so Steine in den Weg gelegt. Und oft sind die Steine, die man so vortrifft, auch die Steine, die man sich selbst in den Weg
legt. Ich habe auch das Gefühl, dass man das vielleicht gar nicht sehen möchte, weil der klassische Aufsteigerweg in einer Gesellschaft wie Deutschland, der geht ja über die Bildung. Ne? Du bildest dich, kriegst einen Job und steigst auf. Aber es gibt ja auch die düstere Variante, dass man aufsteigt über das, ja, Gangstermilieu letztendlich, über das Verbrechen. Das, glaube ich, ist etwas, was gar nicht so unwahrscheinlich ist und auch häufiger vorkommt, als man eigentlich wissen will.
Also er ist ja einen Irrweg gegangen und der Irrweg war ja der Weg der Kriminalität. Also er wird kriminell, um ein Rap-Label zu gründen und landet im Gefängnis und er hat nichts mehr. So, und erst an dem Punkt, als er nichts mehr hat, als er merkt, der Weg, den ich gegangen bin, ist der falsche Weg. So, ne? Dann fängt er an, so mit nichts eine Platte zu machen, im Gefängnis.
Aber das ist ja auch ein
Kinomythos letztendlich, eine Kinogeschichte, wenn ich an Es war einmal in Amerika denke von Sergio Leone, wo die Kinder der italienischen Migranten, die dann aufsteigen über die Mafia halt. Also das ist ein Weg, also ein Kinoheld letztendlich, den es schon häufig gab.
Ja, aber der, also so die Kurve, die er erschlägt, ist, er steigt ja auf eben am Ende nicht durch Kriminalität, sondern durch Reflexion. Das ist der Unterschied bei ihm. Ne? Also es ist keine klassische Gangstergeschichte. Ich glaube, ab dem Moment, wo in der Mitte des Films sieht er, ist er in Kontakt mit der echten Mafia so, und sieht, was für eine Konsequenz das hat. Und erkennt auch, okay, das ist es nicht. Das bin ich nicht, das, was ich jetzt hier gerade erlebt habe. So, es ist nicht mein Ding. Ich muss mein Ding finden. Und ab dem Moment schlägt der Film ja einen anderen Weg. Also so, es ist ja nicht die kriminelle Aufsteigernummer. Das Kriminelle bringt ihn ja ins Gefängnis. Was ihn aus dem Gefängnis rausholt, ist ja die Freiheit des Ausdrucks. Das ist am Ende das, was ihn sein Haus gebaut hat, weißt du? Rappen über das geklaute Gold, nicht das geklaute Gold.
Ja. Genau, also der Gangster-Rapper muss erst Gangster sein, um dann zu rappen. Anders geht's ja nicht.
In dem Fall ist es so, ja. Er muss was erleben, ja, und irgendwann hat er genug erlebt und dann kann er davon erzählen. Aber daran glaube ich nicht, dass das Kalkül ist. Ich glaube nicht, dass jetzt so Kids losgehen und sagen, ey, wir müssen erstmal Gangster werden, um danach eine Platte zu machen. Das glaube ich nicht. Das ist zu sehr ums Eck gedacht.
Für Sie als Regisseur hatte ich das Gefühl, dass die Momente im Gangstermilieu sehr viel Spaß gemacht haben. Ich glaube, natürlich hat Ihnen alles Spaß gemacht, aber da hatte ich das Gefühl, dass Fatih Akin richtig spielen kann, dass das so ein Genre ist, wo Sie als Genre-Regisseur sich auch zeigen können. Es gibt eine Szene, einen Moment, den ich phänomenal fand, der in Amsterdam spielt, wo Sie Hitchcock zitieren, die Vögel, in einer Art und Weise, okay, wie ich das lange nicht mehr gesehen, also eigentlich gar nicht gesehen habe. Cool. Aber das ist ja wirklich, wie kommt das eigentlich? Ne? Also wann kommt das bei Ihnen, so eine Idee? Also das ist ja eine tiefere Verbeugung von dem Meister, habe ich lange nicht mehr gesehen.
Das kam tatsächlich beim Schreiben. Ich habe das geschrieben und ich wollte eine Szene schreiben, die eben nicht die nächste Hau-drauf-Szene ist, ne? Und die nächste Geballer-Szene. Ich dachte, wie kann man das denn so intelligenter und raffinierter machen und die Gewalt darstellen, ohne die Gewalt auszuführen und so. Und dann kam mir diese Idee, ey, es muss so sein wie T.D. Handel in die Vögel, die saß doch da. Und dann habe ich das so geschrieben und die singen doch da ein Lied auch. Ja, komm, die Kinder singen ein Lied und so. Ne? Und habe es erstmal so runtergeschrieben. Und dann hat einer der Producer, Lars Hubrich, der hat das auch gleich erkannt beim Lesen schon. Er sagt, hey, das ist Hitchcock, ne? Ich so, ja, genau. Und dann habe ich, bevor ich es gedreht habe, die Szene studiert. Und die Szene Schuss für Schuss, Einstellung für Einstellung. So ein bisschen kürzer und geraffter, aber Einstellung für Einstellung so wie die Szene, wo Tippi Hedren vor der Schule wartet.
Ich bin nochmal auf
den. Du bist der Erste, der es erkannt hat, außer Lars, der in meinem eigenen Team ist.
Ich will nochmal zurück auf den Titel Rheingold, weil Sie ziehen ja durch diese reale Geschichte einer Biografie ein Mythos, einen sehr deutschen Mythos, einen Musikmythos, den von Richard Wagner und Rheingold. Gibt es eine schöne Szene in der Bonner Oper. Welche Bedeutung hat das für Sie, für den Film? Weil ich finde, der Film lädt sich dann auf. Also man verlässt so ein bisschen diesen Realismus dadurch. Ich finde, es zieht so subkutan sich durch die Bilder, ein Mythos fast schon.
Das Thema des Films ist ja, wie aus Flüchtlingen oder aus Einwanderern deutsche Mythologie entsteht. Also Ratar ist heute für die Kids ein Mythos. Der Typ ist ein Mythos. Also es gibt kein Ghetto in Deutschland. Ich war mit ihm auf Tour für sein Eis oder für seine Köftes oder was auch immer. Es gibt kein Ghetto in Deutschland, wo er nicht hinfährt und wo dann Achtjährige auf die Straße rennen, um ein Selfie mit ihm zu haben oder ihn fragen, wo das Gold ist oder so. Ne? Also für die ist er ein Mythos, ein neuer deutscher Mythos. Und deswegen heißt das Ding auch so. Weißt du, also es war so. Das war für mich natürlich die Möglichkeit zu sagen, ey, wir sind jetzt nicht nur in der Mitte der Gesellschaft angekommen und so, wir sind auch in der deutschen Mythologie jetzt, also Teil davon geworden, weißt du? So, das war so die, was sich so anbot eben. Ne?
Darf ich eine moralische Frage stellen?
Ja, schieß los.
Und zwar gerade bei Filmen, die ganz stark auch zeigen, so ein Leben eines Gangsters, und sie zeigen ja auch die Prügelszenen, die Gewalt, und das ist ja auch bei Vier Blocks und so weiter immer auch eine Debatte, die dann aufkommt, die sagt so, sind das eigentlich Helden? Also verherrlicht man da auch nicht eine gewisse Art von Lebensstil? Also da ist die Frage nach der Wirkung, ob dann nicht die Kids, von denen wir ja gerade sprachen, das sehen und nicht dann doch sagen, ist geil. So ein Leben ist geil, das möchte ich auch haben. Also weil die Filme, und auch Rheingold ist ja so effizient und effektiv, ja, dass ich weiß nicht, inwiefern sich diese Bilder nicht auch dann auf gewisse Art und Weise verselbstständigen und so ein, ja, auch so ikonisches schaffen, ja, ikonische Bilder und ikonische Taten letztendlich.
Ich glaube, dazu gehört mehr als nur ein Film, so einen Weg zu gehen, weil dafür gibt es einfach zu viel von solchen Filmen und zu viel Publikum weltweit und die sind ja nicht alle Gangster geworden. Also es gibt so, da scheint eine Grenze eben zu sein, dass das Publikum schlau genug ist, das zu erkennen und das zu definieren, als was es ist. Es ist Unterhaltung. Es ist eine Geschichte. Es ist fucking Tom und Jerry. So, ja. Es ist natürlich auch eine realistischere Geschichte als Tom und Jerry. Es basiert ja auf dem realen Hintergrund. Und es ist eine reflektierende Geschichte. Und ich glaube, der Film schafft auch Abstand. Ich glaube, den größten Abstand schafft der Film, wo ich anfange, über die Figuren zu lachen. So, der Humor ist so eingesetzt, dass einfach die Dämlichkeit da zu erkennen ist. Ich kenne eigentlich niemanden, und ich kenne eine Menge Leute, so, und ich, weißt du, so, wo die Characters Gangster geworden sind, oder wo die Characters Gangster sind und ein Publikum gesagt hat, hey, ho, jetzt wollen wir auch Gangster werden oder sowas. Das, wenn du jetzt so einen Film hast wie Scarface, der verehrt wird von der Hip-Hop-Kultur, weil es auch ein geiler Film ist. So, das Leben des Tony Montanas ist ja jetzt keine reine Erfindung von Oliver Stone und Brian De Palma. So, es gab ja diese Drogenkriege in Florida. So, es gab ja diesen Kokswahn in den 80ern so in Florida. Also da ist ja nicht nur Scarface draus entstanden, da ist ja auch Miami Vice draus entstanden. Und wenn du halt sowas hast wie Narcos oder sowas, solche Serien, ja, oder Escobar oder sowas, also so, das gibt's ja. Und das wird geguckt. So. Und es wird ja auch vor allem von Leuten geguckt und geschätzt, die gar nicht aus der Welt kommen. Also so, ich glaube, so jemand wie Xatar hat mehr weiße Kids als Zuhörer und sowas wie 4 Blocks wird mindestens von genauso vielen Weißen geguckt. Also so oft wie es geguckt ist, so viel Kennex gibt es ja gar nicht in Deutschland. Weil es halt eben auf einer unterhaltsamen Weise Welten zeigt, die dem Zuschauer fremd sind. Ich glaube, das ist das Reizvolle an solchen Filmen. Diese Moralkeule, ich kann das einfach so beantworten, daran glaube ich nicht. So, ich will es nicht bestreiten, dass es das nicht gibt. Ich will nicht bestreiten, dass da Individuen rumrennen, die das gucken und sagen, ey, ich mach das jetzt auch. So, aber dazu gehört mehr als nur der Film. Da ist dann irgendwas zu Hause auch nicht richtig gegangen. Ich glaube, das sind dann halt extreme, das sind eher seltene Dinge. So, da die Moralkeule rauszuholen, ich glaube, das ist was anderes. So, weil ich glaube, so, dass das gerade im Fall vom Xatar, da muss man aufpassen, jetzt sage ich jetzt mal was, so darf ich das sagen. Ich glaube, da geht es auch viel um Rassismus. Wenn ich denselben Scheiß gemacht hätte über Dagobert, da hätte ich diese Frage nicht gestellt, glaube ich, so bekommen. So, dann wäre das so, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendein Film im Fernsehen und Uwe Ochsenknecht ist Dagobert oder was, weißt du, und alles ist cool, weißt du, so, ne, und die Quote stimmt und ach, wir hatten noch einen schönen Fernsehabend oder sowas. Wenn ich aber sage, Xatar, so, dann sagen, was, der Kanacke und der ist unmoralisch für unsere Jugend, den dürfen wir nicht auf unsere Jugend erlassen, den müssen wir wegsperren und sowas. Also so, ich meine mal, dass da so Rassismus mit reinspielen kann. So, das ist jedenfalls so, wie warum ich frage, warum das bei ihm gerade so ist und bei anderen nicht.
Hat denn Xatar selber den Film schon gesehen? Ich glaube, er leiht ja letztendlich ihm sein Leben für einen Film. Ich glaube, das ist auch wichtig zu hören, was dieser Mensch dazu zu sagen hat. Und wenn ja, was hat er denn gesagt?
Xatar war sehr bewegt von dem Film. So, und er hat das Ganze als große Reflexion mitbegriffen. Also so der hatte auch immer ein bisschen Schiss, dass das so Bushido Teil 2 wird oder sowas. So, und aber er hat mir da total vertraut und also gerade die Künstlichkeit, also es mit Emilio zu machen und das über das Rheingold zu dribbeln und sowas, ne? Also so gerade diese Dinger, und gerade, dass seine Eltern so einen großen Raum einnehmen im Film, das sind doch Sachen, die ihn sehr, sehr, sehr bewegt haben. Und ich muss sagen, er war aber auch so ein Typ, der hat sich nie eingemischt. Also er war mein Berater bei den Dreharbeiten, der war so oft es irgendwie ging am Set. Und dann konnte ich ihn fragen, was für eine Uhr trägt man? Ich habe keine Ahnung von Uhren. Ich gucke auf die Uhr und weiß, wie spät es ist. Und dafür ist eine Uhr da. So, weißt du? Aber für diese Leute ist eine Uhr was ganz anderes. Ich muss das verstehen. Ich muss das erzählen können. Deswegen brauche ich ihn. Oder Schuhe. So, Hauptsache sind bequem, die Schuhe. Aber bei denen ist das was anderes. Bei denen sind Schuhe halbe Autos. Weißt du so, ne? Und dann welche Schuhe? Und wie müssen sie sitzen? Und dafür war der eigentlich immer da.
Regisseur Fatih Akin im Gespräch über seinen neuesten Spielfilm Rheingold, der seit Donnerstag in unseren Kinos angelaufen ist.